Der Glühwein ist heiß und wir fangen mit der letzten Folge für dieses Jahr 2020 an. Und ich sage herzlich willkommen, guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Hier ist der Lars und ich leite über zu wem?
Zu mir, einen wunderschönen guten Tag, Ramon Göhn, mein Name.
Da ist er. Ja, wir sind wieder zusammen am Mikrofon und wie angekündigt, machen wir den letzten Podcast. Wir haben einen Studiogast, wie immer dabei, der uns etwas über die PLEF-Norm erzählt, die 17.128, den Ben. Und ich denke, jetzt machen wir einfach noch ein paar Themen, die das letzte Mal nicht in die Sendung geschafft haben. Zum einen wollte ich nämlich noch erzählen, wir hatten ja auf dem Freehands-Ride, da haben wir ja Kontakt mit der Polizeistaffel Berlin gehabt und wurden dann nach einem etwas längeren Gespräch dazu eingeladen, einen Gastartikel zu schreiben im Polizeispiegel. Und jetzt doppelt Polizeispiegel gesagt, ja. Also es war die Fahrradstaffel Berlin und der Herausgeber war der Chef der Fahr oder ist der Fa Chef der Fahrradstaffel und der hat mich eingeladen, einen Gastartikel zu schreiben. Wer den nachlesen will, Polizeispiegel findet man online, die Novemberausgabe, das wäre dann Seite 8 und 9. Und die Polizei war sehr dankbar, vor allen Dingen, dass wir es als Verband jetzt nochmal klargestellt haben, beziehungsweise unsere Fahrzeuge in der Form vorgestellt haben, dass man verständlich jetzt mitbekommt, was wollen wir? Wir wollen versichert und legal fahren und wir wollen nicht Ärger machen auf der Straße. Und ist gut angekommen. Ich denke, so muss es weitergehen. Einfach Werbung machen, positive Werbung. Und nur so kann es gehen in Richtung Legalität.
Wurden denn da die Fotos verwendet, die die Fahrradstaffel bei dem Freehands Ride geschossen haben? Hast du da
Nee, leider
quasi?
nicht. Die musste ich auch stellen.
Ach
Die
so.
Fotos, die da geschossen wurden, die sollen auf der Hochschule oder auf der Polizeihochschule verwendet werden und als Lernmaterial.
Na
Das ist ja,
gut.
wie gesagt, mein Fahrrad ist ja da auch mit bei.
Ja.
Mein Fahrrad, siehst du, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe ja wieder bei Herrn Kunz angerufen, unserem Kontakt beim TÜV Hessen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ich habe da jetzt so viel dran rumgeschraubt, jetzt ist es ja so schnell wie ein S-Pedelec, fragst du doch mal nach, wie macht man denn das jetzt richtig und bekommt eine Betriebserlaubnis,
Und?
der ich dann eine Versicherung bekomme.
Ne?
Ja, ich
Ja.
glaube, ich baue es wieder zurück. Ich lasse es als Pedelec. Also, es ist wenn man da wirklich Geld investieren will und der Meinung ist, jetzt bin ich angespitzt, aber nee. Also, ich will ja einfach nur aus einem Pedelec ein S-Pedelec machen und eine Versicherung haben. Aber es gibt ja so viele Regularien und wenn es dann schon wieder losgeht mit dem elektrisch-magnetischen, wie heißt er, EMV-Test, also um Gottes Willen. Und wenn du das nicht hast, dann bist du sowieso wirklich ins Knie geschossen, wie man so schön sagt. Also, wir bauen jetzt wieder zurück. So ein
Aber es
Quatsch.
gibt doch diese, anderen, es gibt doch noch so, also jetzt nicht von Pedelec zu Pedelec S, aber es gibt für normale Fahrräder gibt es so einen Pedelec-Motor, der wird irgendwie rangemacht, irgendwo montiert und der verbindet sich dann hinten, also da kommt eine Rolle an das Hinterrad ran, ja, und die das dann antreibt. Und das ist doch anscheinend, aber das ist doch auch,
Ja, aber dann machst du ja nur ein Pedelec aus deinem Fahrrad.
und das würde gehen. Das geht jetzt rein um das
Weil
S-Pedelec.
das so weit ist, bis 25 km/h bist du sowas von safe, da lassen dich alle in Ruhe. Nur mit dem S-Pedelec gehst du halt drüber und dann kommst du ja in den
Ach
gefährlichen
so,
Bereich
ach ja, stimmt, der fährt
und
ja
da
25.
passt dann wirklich der technische Überwachungsverein sowas von auf, dass du alles hast.
Das ist dann bis 45, ne? Und dann musst du dieses
Da
Versicherungskennzeichen auch.
kriegst du ja auch ein Blechkennzeichen.
Ja, ah, okay, wie beim Moped dann im Grunde genommen sowas.
Genau, das
Ah.
ist ja dann da kann die Polizei es ja auch schön unterscheiden. Jetzt wie hier mit dem Klebekennzeichen, mit unserem kleinen für die E-Scooter, das ist ja was Kleines und ich weiß nicht, kann nur sein, dass sie die jetzt im nächsten Jahr irgendwie alles zusammenschieben und sagen, wir machen jetzt nur noch zum Kleben, aber für die Polizei ist gut. Die sehen sofort Blechkennzeichen, Mofa und das zum Kleben ist der E-Scooter.
Ja, schade, Mensch. Lars, tut mir leid. Du hast ja so viel Energie und Zeit drin investiert.
Ja, sicherlich. Aber ich denke, sowas übt und wenn man da die richtigen Kontakte hat, dann ist es ja auch relativ schnell, bekommt man ja da Feedback. Und Herr Kunz ist ja, wie im Podcast letzte Mal, ja auch wirklich voll im Thema. Der hat mir zwei E-Mails zurückgeschrieben. Ich habe immer noch warme Ohren. Also es war wirklich wieder auf den Punkt und richtig viel. Und das ist ja, glaube ich, seine Berufung. Also der Mann sitzt am richtigen Ort. Was wollte ich noch erzählen? Ja, wir hatten mal wieder eine Veranstaltung und zwar war das die Fachtagung vom Forum für Verkehrssicherheit. Die sitzen in Potsdam normalerweise und da trifft man sich. Und dann kommt also die Hotelier aus Berlin und Brandenburg und wo auch immer. Also es ist viel Polizei dabei, technische Vereine, also wirklich was Rang und Namen hat im Bereich Verkehr. Und da waren mehrere Vorträge geplant von dem Dr. Michael Hellenbach, der die immer organisiert. Und wir waren jetzt im letzten Jahr, waren wir ja 2019, waren wir ja da, war ich ja eingeladen, durfte einen Vortrag halten, habe dann virtuell eine Menge Leute wieder getroffen, die ich damals face-to-face gesehen habe. Gleichzeitig hatte ich in der Vergangenheit über Facebook, wurde ich angeschrieben von dem Chris Schmiech, der ist Professor Doktor an der Hochschule Hof. Aber wenn man es jetzt so hört, im Bereich internationale Beschaffungs-, Produktionsmanagement und Logistik. Also im ersten Augenblick denkt man jetzt nicht, der hat was mit Elektrokleinstfahrzeugen zu tun. Aber er war dann einer von denjenigen, die, glaube ich, mit den einer der letzten Vorträge, es waren, glaube ich, 5 oder 6, und er hat dann gesagt, ich finde den E-Scooter cool und ich erzähle Ihnen jetzt mal, warum. Und das war wirklich aus meiner Sicht ein Punkt, also ein Vortrag auf den Punkt, so rum wollte ich sagen, weil er gesagt hat, ich bin Privatanwender, ich nutze den nicht im Verleihbereich, also ich leihe keinen, sondern ich habe den und ich zeige Ihnen jetzt mal, wo der Vorteil liegt, zum Beispiel zum Fahrrad. Also ich stehe da drauf, ich komme nicht geschwitzt im Kundenmeeting an oder wo auch immer. Dann hat er ein Fahrtenbuch geschrieben und hat gesagt, so, ich fahre zum Supermarkt 2 Kilometer, ich fahre zur Bahn 3 und dann kann ich den mitnehmen. Und hat den Leuten mal wirklich plastisch dargestellt, wie sein Einsatzbereich ist, hat ihnen auch gezeigt, wo er wohnt in etwa und wo er so seine Wirkungsstätte, dass man sich wirklich klar vorstellen kann, zu was ist ein E-Scooter gut. Also jetzt nicht, um damit in Urlaub zu fahren und. Und also war ein toller Vortrag. Natürlich war das, es gibt ja dann immer so einen Chat, wenn man denn so Zoom-Meetings macht und dann haben sich natürlich ganz viele wieder mit den üblichen Phrasen beschwert. Ja, der hat ja ein Elektroakku, das ist ja was ganz Schlimmes. Ja, sicherlich wird von demjenigen, der es geschrieben hat, der hat auch ein Handy und der hat auch ein Notebook. Da sind auch überall Akkus drin. Warum nun der Akku im E-Scooter was ganz besonders Schlimmes ist, habe ich jetzt nicht verstanden. Gleichzeitig wieder, ja, die fahren ja nur auf dem Gehweg. Und also diese ganzen Plattitüden, die man so kennt, wurden wieder im Chat alle rausgedonnert. Aber das fand ich dann sehr gut. Wir haben natürlich dann so eine Woche, 10 Tage danach, gab es dann immer wieder Feedback von Herrn Hellenbach, der dann einfach uns mal geschildert hat, wer es denn mal positiv aufgenommen hat. Oder es gab sogar jemanden, der aus dem Bereich Brandenburg, im Bereich der ist Infrastruktur, Landesplanung, so in etwa heißt das, der hat gesagt, ich kaufe mir einen. Finde ich super, diesen Ansatz. Und genau dafür kann ich den gebrauchen. Und deswegen habe ich mir jetzt einen gekauft. Und er sagt, toller Vortrag, hat mich abgeholt. Und da waren mehrere, also die jetzt nicht nur da rumgebasht haben, sondern die gesagt haben, genau sowas, super. Und das war, vor allen Dingen war auch nett der Spruch, nach der Mittagspause war das ein super Vortrag, der dann einfach mal die Leute wieder ein bisschen aufgeweckt hat. Also nicht nur irgendwelche Diagramme und Zahlen, weil es war natürlich auch stellenweise ein bisschen trocken, wenn es denn um Unfallstatistik geht. Es ist ein wichtiges Thema, einfach mal zu sehen. Aber auch gleichzeitig geht es ja auch mal darum zu zeigen, was können wir zukünftig innovativ verändern im Verkehr und nicht nur zu Fuß mit dem Auto und mit dem Fahrrad unterwegs sein, sondern dass wir was ändern müssen und können, haben wir jetzt in diesem Jahr gesehen und vor allen Dingen sehr schnell. Wie viele Leute machen jetzt zum Beispiel Zoom-Meetings, die im letzten Jahr niemals daran gedacht hätten, dass sie so eine verrückten Sachen dienstlich mal machen oder im Homeoffice arbeiten? Es geht. Ja? Man muss einfach nur mal, wie ich immer sage, anfangen. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Bist du denn noch da, mein Lieber?
Ich höre. Ich bin ganz gespannt.
Ich höre. So, jetzt muss ich mal auf meinen großen Zettel schauen. Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles erzählt, die wichtigen Dinge. Und E-Bike-Tuning hatte ich. Was gibt es denn sonst noch zu sagen? Was haben wir denn jetzt so in der letzten Zeit? Ach, Mensch, ich habe gestern ein schönes Video gesehen. Und zwar bei, es ist jetzt nicht so meine typische Ecke, wie heißt das? Bitten, Booten. Also dieses Platt, so eine Plattschnittstelle ist das. Mhm. Und zwar hatten die den Werner Bartsch, der ist 80 Jahre und ist passionierter Einradfahrer in der Nähe von Bremen. Also der fährt die normalen Strampeleinräder, der bringt seinen Gartenmüll mit einem Elektroeinrad raus und rein Und er sagt, das ist überhaupt für ihn das Fahrzeug. So schnell hat er seinen Garten noch nie aufgeräumt. Und irre. Also wer das Video mal gesehen sehen möchte, wir legen es wie immer natürlich dann unterhalb des Podcasts rein. Da kann man es anklicken und sich anschauen. Und das ist wieder mal der beste Beispiel. Das beste Beispiel, man kann es auch im Alter. Ja? Also nicht nur mit 22 oder mit 12. Also nee, mit 12 nicht. Obwohl, wir hatten ja auch schon auf dem Freehands Ride den einen oder anderen kleinen Fahrer dabei, die es auch schon mit 8, 10 oder 11 Jahren. Mhm.
Lars, jetzt lass uns doch endlich mal zu unserem Gast kommen. Der wartet doch schon. Die Leitung glüht.
Meinst du?
Ja.
Der arme Ben, den haben wir jetzt total vergessen fast. Ne? Der wartet und wartet. Ja, kommen wir einfach mal zum Ben. Wer oft und regelmäßig unsere Newsbeiträge verfolgt, der wird gesehen haben, wir haben eine aktuelle und neue News. Da geht es um die neue oder demnächst kommende PLEF-Norm, also Personal Light Electric Vehicles auf Basis der EU. Und dazu hatte ich eine News geschrieben aus meiner Sicht als Anwender, wie ich sie empfinde. Aber da ich ja wusste im Nachhinein, wir haben da jemanden, der sich da bestens mit auskennt und auch bei uns Mitglied im Verband ist, haben wir auch im letzten Podcast gesagt, holen wir uns den Ben in die Sendung und fragen einfach mal genau nach. Ben, bist du da?
Ich bin da, ja, auf jeden Fall. Servus, hallo zusammen.
Hallo Ben.
Hallo Ben.
Hallo Ramon, hallo Lars.
Ja, wie fangen wir an, Mensch? Also im Nachhinein, wir haben ja jetzt, Ben, wir haben beide schon mal im Vorfeld telefoniert, vor einer Woche oder so und hatten uns mal ein bisschen abgestimmt. Wollen wir erstmal nochmal kurz für den, sag ich mal, privaten Nutzer da draußen eines Elektrokleinstfahrzeugs vielleicht mal kurz zusammenfassen? Was ist denn diese Norm, die 17.1.2.8?
Ja, naja, also grundlegend ist es eine Norm, die letztlich für Hersteller gedacht ist, die halt letztlich dann Elektrokleinstfahrzeuge mit oder ohne Lenkstange, eher ohne Lenkstange, so wird es da, glaube ich, auch beschrieben, gedacht ist. Sie ist ja auch dann mitgestaltet worden von Wirtschaftsakteuren. Das heißt, im Großen und Ganzen, glaube ich, sollte man eher mal unterscheiden, was überhaupt eine Norm ist oder für wen sie ist und was sie für einen Nutzen hat. Weil ich sage mal, es ist natürlich durchaus ein bisschen Hype jetzt entstanden um diese Norm. Grundlegend, sage ich mal, sollte man halt schon schauen, dass wir als Bundesverband oder auch, ich sage jetzt mal, als Einradfahrer, ich fahre ja damit immer noch täglich zur Arbeit, so gut, momentan ist ein bisschen kühl, aber wenn es das Wetter mitmacht, fahre ich damit ja schon zur Arbeit. Also ich bin ja viel damit unterwegs. Also für einen Anwender, sage ich mal, ist es vielleicht von Interesse, was dieses Dokument überhaupt bringt. Und für uns als Anwender Elektrokleinstfahrzeuge behaupte ich jetzt einfach mal, dass es uns gar nichts bringt, diese Norm. Und das würde ich gerne auch erklären, um jetzt hier nicht gleich mit der Faust ins Gesicht zu kommen. Eine Norm ist letztlich ein Dokument, welches Wissen enthält. Also man kann da, sage ich mal, von Lösungsansätzen, von Lösungsvorschlägen sprechen. Eine Norm ist kein juristischer Text. Eine Norm kostet Geld und somit kann eine Norm nie einen Gesetzescharakter haben. Was wir aber als Anwender von Elektrokleinstfahrzeugen brauchen, sind Gesetze. Das heißt, wir brauchen Regeln, an die wir uns dann natürlich auch halten werden und müssen, die aber nicht von einem Normenschreiber kommen, sondern die vom öffentlichen Recht her kommen, also vom Staat. Letztlich die Straßenverkehrsordnung ist zum Beispiel im öffentlichen Recht angesiedelt und die wird vom Staat geregelt. Das heißt, wir brauchen da irgendwo ein Regelwerk, was uns hilft, in der Form vorzugeben, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Das ist mal vielleicht der erste grobe Unterschied zwischen einer Norm und einem Gesetz. Und uns helfen Gesetze als Anwender eben mehr als eine Norm.
Dann hake ich hier gleich mal ein. Wäre denn so eine Norm, also ich verstehe das ja als normaler Anwender und nicht so in der Norm-Thematik steckende Mensch, es so, oder ich habe es ja auch in dem Newsbeitrag geschrieben, für mich ist das eine Basis, wenn jemand eine Norm schreibt und klar sagt, also das Fahrzeug muss so und so lang sein, so und so groß, so und so schwer und so schnell und die ganzen technischen Regularien, die da alle mit drin sind. Wäre das denn nicht, wenn wir sowas haben, eine Basis für eben, wie du gerade gesagt hast, für eine gesetzliche Grundlage, eben dafür eine Verordnung, dass man sagt, ich mache jetzt erstmal alles ganz klar reguliert, wie wir es ja gerne haben in Deutschland und auf dieser Basis baue ich mir dann meine Verordnung.
Ja, also bin ich grundlegend bei dir. Das hat man im Entwurf auch lesen können. Da stand ja sinngemäß sowas auch drin, dass man die Norm hernehmen möchte, aufgrund dessen, dass in Europa eben so viele Elektrokleinstfahrzeuge jetzt auch im Einsatz sind, um dann daraus, sage ich mal, Regeln zu erstellen. Und das sieht man jetzt dann aber im fertigen im Normenstand, da ist es dann so nicht mehr erwähnt. Und es gibt halt dann immer Begrifflichkeiten wie Maschinenrichtlinie und dann steht da noch irgendwas von europäisch und Amtsblatt und es muss dann harmonisiert sein. Da sind immer so viele Wörter mit dabei. Ich sag mal, da müssen wir halt grob auseinanderhalten. Es gibt halt einmal eine CE-Kennzeichnung, die ist in Europa Pflicht. Das heißt, Maschinen, Geräte, verschiedenste Produkte haben eine CE-Kennzeichnung. Ich mache es immer laienhaft, wenn man mal ins Restaurant geht, sofern wir das dann irgendwann wieder dürfen. Dann guckt mal bitte aufs Glas, da ist eine CE-Kennzeichnung drin, meistens drauf, ja, weil ich dann Eichstrich habe, der mir natürlich dann an der Stelle sagt, dieses Glas hat einen Eichstrich, der letztlich unter die Richtlinie der Messgeräte fällt. Das heißt, mein Weizenbierglas ist ein Messgerät, um es dann mal in Worte in einer Richtlinie zu formulieren. Und so ist das eben auch mit zum Beispiel einem elektrischen Einrad. Das fällt dann halt unter eine Richtlinie, sagen wir mal, die für die elektromagnetische Verträglichkeit, für die Maschinen oder für auch Geräte, wenn es denn nach Niederspannungsrichtlinie ist. Also es gibt da verschiedene Regelwerke, wo man versucht, diese Gerätschaften, diese Maschinen, diese was auch immer, dieses Einrad, Skateboard, Hoverboard auch am Schluss dann sein wird, das müssen ja Hersteller letztlich festlegen, in eben Anwendung dieser einzelnen Richtlinien. Das können wir denen ja gar nicht jetzt das vorgeben oder erahnen. Das wären ja alles nur Vermutungen. Das heißt, an der Stelle muss ich halt unterscheiden, geht es mir hier um eine CE-Kennzeichnung, die letztlich mein Produkt, sage ich mal, an der Stelle dann am Schluss trägt, um letztlich mein Produkt dann konform erklären zu können. Eben das ist eine Konformitätserklärung, ist auch wieder so ein Wort, was man öfter mal hört. Das heißt, der Hersteller erklärt sein Gerät konform zu diesen Richtlinien. Und um sich konform erklären zu können, braucht er Regeln. Und das sind die Regeln, die du gerade angesprochen hast. Die sind halt so lang, so groß, so schnell. Nehmen wir doch mal eine Schraube. Eine Schraube, die ich irgendwo reinschraube. Das ist dann ein metrisches Gewinde. Deswegen heißen die M6, M10, M12. Das ist genauso eine Norm. Aber von der Norm hat auch der Anwender erstmal nichts, sondern die Norm ist ja dafür da, damit er reden kann von einheitlichen Größen vielleicht. Also, wenn man das jetzt wieder auf uns
Naja, aber ich
münzen, könnte ich
freue
dann
mich
schon
auch, dass
sagen,
meine M6-Schraube immer passt, oder?
das ist richtig. Und so können wir uns in Zukunft freuen, dass eben ein Hoverboard immer ein Hoverboard ist oder ein elektrisches Einrad ein elektrisches Einrad. Darauf werden wir uns dann freuen können und dass man dann eben vielleicht im Wording vielleicht sich dann irgendwo ein bisschen einiger wird, dass man vielleicht in Größe, Geschwindigkeit und Kontrolle oder Beherrschung des jeweiligen, dass man weiß, es ist dann ein selbstbalancierendes, es ist ein selbstangetriebenes, es ist ein wie auch immer. Das heißt, da gibt es dann schon eine gewisse Art der Standardisierung, aber uns jetzt als Anwender oder als Fahrer, als Betreiber dieses Produkt, sage ich mal, ist es an der Stelle halt nicht geholfen, dass wir jetzt schön drüber reden können, von einheitlichen Größen und Abständen, sondern uns ist ja nur geholfen, wenn wir die Dinger jetzt legal fahren dürfen. Also, um nochmal auf die Eingangsfrage zu kommen, die Norm hilft uns an der Stelle nicht.
Müssen sich denn Hersteller eigentlich daran jetzt halten, wenn die draußen ist, oder können die einfach weiter bauen, was sie wollen?
An eine Norm muss sich ein Hersteller nicht halten, nicht zwingend. Wie gesagt, eine Norm kostet Geld. Sie kann letztlich von einem Juristen, von einem, sagen wir mal, Staatsanwalt oder von einem Richter nicht zwingend als mit Gesetzescharakter verbunden sein. Es gibt da, sage ich mal, so eine Aussage, die heißt immer, in der Regel sind Normen freiwillig. Wie ich schon sagte, mein Unternehmen muss sich konform erklären, gewisse Richtlinien oder eben Gesetze einzuhalten. Und um das tun zu können, gibt es ein sogenanntes Konformitätsvermutungsprinzip. Das klingt sehr kompliziert, ist es auch, wenn man es jetzt mal wie du wahrscheinlich als Laie das erste Mal hört. Grundlegend steckt aber da dahinter, es gibt, sage ich mal, für jede dieser Gesetze oder Richtlinien, die es dann gibt, nehmen wir mal zum Beispiel die Maschinenrichtlinie und wir gehen mal davon aus, dass jetzt so ein Elektroeinrad vielleicht auch in die Maschinenrichtlinie fallen könnte, dann gibt es ein sogenanntes EU-Amtsblatt. Das heißt, es ist letztlich nichts anderes als ein Dokument, wo oben in der Überschrift drin steht, Ich bin das Amtsblatt zur Maschinenrichtlinie und unten drunter ist dann eine Liste mit Normen also ein Normenverzeichnis, wenn du so möchtest, eine Liste. Und in dieser Liste stehen dann halt Normen für Sicherheitsabstände, für vielleicht auch Materialien, für was auch immer. Und da stehen aber auch Produktnormen drin, zum Beispiel für Pressen, für Fräsmaschinen. Und dort möchte man jetzt zum Beispiel diese Normen für die PLEF mit reinschreiben lassen. Und das heißt, wenn man jetzt Normen aus diesem Amtsblatt nimmt, dann vermutet man, dass man die Schutzziele der Maschinenrichtlinie zum Beispiel einhält. Das soll heißen, man ist der Staat, weil der Staat möchte ja, dass man sich konform erklärt. Das heißt, der Hersteller möchte natürlich schon, und er hat schon ein hohes Maß an Interesse, diese Normen zu verwenden, weil es ja durch dieses Vermutungsprinzip die Wirkung hat, dass wenn ich die Normen aus dieser Liste nehme, ich auch die Richtlinie, letztlich das Gesetz erfülle, eine sichere Maschine in dem Fall zu bauen. Das hilft uns aber als Anwender halt immer noch nicht weiter, weil es halt immer um diese CE-Kennzeichnung geht, um die Herstellerverpflichtungen und uns eigentlich die Norm nicht wirklich hilft. Also um deine Frage nochmal aufzugreifen, hilft diese Norm einem Hersteller, würde er sie anwenden? Ich kann es nur empfehlen. Aber es ist, wie gesagt, keine Pflicht, dass er es muss.
Und wir haben ja jetzt nun reingeschaut, wir beide, und haben jetzt festgestellt, Skateboards sind nicht drin. Also es gibt Einräder, es gibt Hoverboards, es gibt, glaube ich, auch den Scooter, der ist da drin. Es sind wirklich alle Fahrzeuge abgebildet. Ist es jetzt ein Problem, dass ein Skateboard nicht, ein Elektroskateboard nicht mit aufgeführt ist? Oder
finde ich an der Stelle jetzt gar nicht mal so dramatisch. Also wenn man jetzt wirklich Hersteller für Skateboards wäre, dann gibt es den sogenannten Vergleich, den Risikovergleich, der in anderen Dingen, in anderen Dokumenten niedergeschrieben ist. Und da steht geschrieben, dass wenn ich Normen nicht habe zu meinem Produkt, kann ich vergleichen mit anderen Normen. Und ich sag mal, das kann ich mir natürlich dann zur Hilfe nehmen. Es ist auch eine Norm, in der das steht. Das ist die EN ISO 12100. Dort steht eben der Vergleich, der Risikovergleich zu anderen Produktnormen mit drin. Und den könnte man zum Beispiel nutzen als Hersteller, um trotzdem diese PLEF-Norm zu nutzen für seine Skateboards. Ja, also die Norm prinzipiell geht auch nur bis zum Beispiel Geschwindigkeiten von 25 Kilometer pro Stunde. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gerät baue, was da zwar genannt ist, aber schneller fährt, sagen wir mal, es fährt 30, dann wäre ich ja auch schon aus der Norm raus und könnte sie trotzdem nach wie vor eben anwenden, aber halt unter dem Aspekt, dass das Gerät am Schluss schneller fährt, die Maschine, ja, oder das Produkt. Das heißt, auch da tue ich ja eigentlich schon nichts anderes, als diese Vergleichbarkeit anwenden, weil ich möchte ja trotzdem die Länge, Breite, Höhe und alles einhalten, den Standard erfüllen. Es fährt halt nur, ich sag mal, nur schneller, ja. Und somit mache ich ja als, sag ich mal, Hoverboard-Hersteller oder als Einradhersteller auch nichts anderes, als dass ich sage, jawohl, ich nehme die PLEF-Norm. Ich weiß, die geht nur bis 25 Kilometer pro Stunde. Meins fährt aber 30 oder wie viel auch immer und kann praktisch unter dem Gesichtspunkt diese Norm trotzdem anwenden, weil ich sie dann halt nur in den Teilen erfülle, die dann halt für Länge, Breite, Höhe zum Beispiel zutrefflich wären. Weil es ist ja nur ein Lösungspool. Es ist ja, ich muss ja das Dokument nicht in all seinen Buchstaben, Lettern und allem, sage ich mal, erfüllen. Ich kann ja sagen, ich habe aus der Norm vielleicht nur das Kapitel, was ich, XY genommen, weil da ging es um Länge, Breite, Höhe. Die möchte ich einhalten, damit wir halt hier irgendwo einen Standard haben, dass es vielleicht irgendwo in der Bahn mitgenommen werden kann, dass ich es in den Koffer reinkriege oder wie auch immer es später vielleicht ausschaut im Flugzeug, dass es als Handgepäck zählt oder sowas. Das heißt, da möchte ich vielleicht von dieser Norm die Standardgrößen nehmen, um halt dann später nicht die Gefahr laufen zu müssen, dass eben mein Roller oder mein Einrad eben nicht als Handgepäck gilt, weil ich halt so gar nichts von der Norm eingehalten habe. Aber da sind wir wieder beim Hersteller, wie man merken. Ja, also es ist halt
das. Das bedeutet jetzt aber auch so, es geht eigentlich nur um zukünftige Fahrzeuge. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mein Einrad, was jetzt ein halbes Jahr alt ist, irgendwie noch da in so eine Norm reindrücken kann und jetzt hingehe und sage, mach mir die mal konform, dass mein Einrad da jetzt PLEF-Norm entspricht als Anwender. Jetzt mal blöd gedacht. Jetzt in Motion oder wie sie alle heißen, jetzt sagen wollen, okay, wir bauen jetzt nach Standard, dann haben wir jetzt eine Norm und die zukünftigen Fahrzeuge können wir dann so rausbringen.
Das wäre der Plan, es halt zukünftig so zu tun, richtig. Jetzt natürlich anpassen, ist halt die Frage, wer nimmt jetzt Geld in die Hand, um es anzupassen und hat keinen Nutzen draus? Weil ich würde mir halt eher die Nutzenfrage als Hersteller fragen, warum soll ich jetzt Geld in die Hand nehmen, um, sage ich mal, einen Standard zu erfüllen, der vielleicht irgendwann in 3 oder 5 Jahren, wenn es dann wirklich mal soweit ist, dass wir die Dinger in der U-Bahn, S-Bahn, wo auch immer mitnehmen können oder im Handgepäck oder Flieger oder was dann alles kommen mag. Ich sag mal, wenn wir mal überlegen, in welcher schnelllebigen Zeit wir sind, dann ist es halt auch schwierig, sage ich mal, die Produkte jetzt dann, sage ich mal, in 8 Jahren oder 10 Jahren noch auf dem Markt zu sehen. Also ich habe mein erstes Einrad, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht den Hersteller nennen, aber mein erstes Einrad habe ich 2.500 Kilometer in 1,5 Jahren runtergerutscht. Ich habe einen Mantel und einen Schlauch wechseln müssen. Danach ist das Ding durch. Also ich habe es dann halt verschenkt, weil der das dann gekriegt hat, der hat sich gefreut, der fährt damit auch nicht so viel Kilometer, sondern der guckt halt eher und springt und hüpft und macht, der probiert eher aus und dann ist auch in Ordnung. Aber ich sage mal, um es jetzt ernsthaft, wie ich jetzt jeden Tag zur Arbeit als sicheres und komfortables Gerät zu sehen, sage ich mal, sind halt dann, ich sag mal, nach 3.000, 4.000 Kilometern sind die Dinger einfach durchgelutscht. Also dann wird es halt schwierig. Und weil sie halt vielleicht für diese Belastung eben nicht gedacht sind. Wenn es jetzt solch eine Norm gibt, wie wir sie in der PLEF zum Beispiel gesehen haben, dann wird sich das mit Folgemodellen mit Sicherheit ändern, weil da sind ja dann auch Tests und solche Sachen mit drin. Also dieser Standard, sage ich mal, der wird dann angehoben. Das heißt, wir haben indirekt als Anwender dann, sage ich mal, etwas davon, wenn die Hersteller sich dran halten, weil wir dann sagen können, okay, also mit der Belastung wird das Einrad so und so lange halten oder wie soll ich das sagen, halt die Lebensdauer wird halt an der Stelle nicht mehr so stark abhängig davon sein, wie ich es benutze, sondern es ist halt dann einfach mit gewissen Größen versehen. Es muss so stabil sein, so groß, so wie auch immer, was da für Maße und Einheiten dann drin stecken. Und wenn ich das habe, dann über den Umweg in Zukunft vielleicht, dass wir als Anwender einen Nutzen aus dieser Norm haben. Aber grundlegend ist eine Norm, wie gesagt, für Hersteller gedacht.
Aber denn, also wenn ich jetzt richtig verstehe, beziehungsweise mir ging jetzt, als du die Sache gerade erklärt hast, so durch den Kopf zum einen, warum macht das die DIN jetzt zum Beispiel sowas oder die Hersteller, die in dem Konsortium da sitzen und so entwickeln, machen die sich nicht eigentlich selber das Leben schwer? Also bei der DIN, okay, das ist ja den Brot- und Buttergeschäft für die. Die müssen ja, die machen ja den ganzen Tag nichts anderes als Industrienorm. Aber die Hersteller, die sich da reinwählen und sagen, wir machen mal mit und entwerfen was, machen die sich nicht selber das Leben schwer? Sonst so könnten sie doch jetzt einfach sagen, naja, dann bauen wir jetzt einfach Einräder so, wie wir Lust und Laune haben und hauen die Dinger raus. Und wenn sie jetzt selber einen Standard bauen, müssen sie ja sich selber jetzt, machen sie sich ja selber harte Vorgaben vielleicht sogar.
Naja, also da muss man jetzt auch ein bisschen differenzieren. Zum einen bin ich jetzt kein Experte, was Normen angeht, aber ich kann es mir denken oder ich könnte, sage ich mal, einen Gedanken formulieren, um jetzt die Frage zu beantworten. Also grundlegend kommen ja, und in dem Fall war es, glaube ich, auch, es kam ja aus, ich glaube, Frankreich hat da den ersten Vorschritt gemacht für diese PLEF-Norm, so wenn ich das noch ganz grob weiß. Das heißt, es ist letztlich die Anforderungen gekommen, auf europäischer Ebene, und das sind wir nun mal als EU, dort dann eine Norm entstehen zu lassen. Vorreiter, glaube ich, waren die Franzosen, aber wir haben ja eben eine Europanorm, eine EN-Norm. Und dort sagt halt Europa, wir brauchen dort Standards und einheitliche Angaben, sage ich mal. Und dann geht das natürlich weiter. Dann ist halt jetzt, sage ich mal, Europa vielleicht gar nicht der Experte, um mit solchen Fahrzeugen oder solcher Standardisierung, sage ich jetzt mal, dann voranzugehen, weil die können ja nicht für alles Experten sein. Und dann holt man sich Experten ins Haus, die dann in diesen Normungsgremien sitzen. Und das sind dann halt idealerweise dann auch die, die es halt dann am Schluss herstellen, weil das sind die Experten, weil wer nicht, wenn nicht der Hersteller, weiß denn, wo die Gefahren sind, die dann beseitigt werden müssen. Das heißt, hier wird ja durchaus nicht nur der Experte gesehen, sondern auch durchaus, sage ich mal, die Marktmacht oder die Möglichkeit einer Marktmacht eben dann auch weiter zu nutzen. Ja, du wirst jetzt ja nicht, sage ich mal, von allen, was haben wir jetzt, Hoverboard-Herstellern, wenn es dann, sagen wir mal, weltweit, oder sagen wir, reden wir nur von Europa, wenn es mal europaweit, sage ich mal, 20 Hersteller gibt, dann sind ja nicht die 20 Hoverboard-Hersteller auch alle jetzt in diesem Normungsgremium mit drin. So viel, ich weiß gar nicht, ob so viel Platz da drin wäre oder ob die auch überhaupt alle das Interesse haben. Das ist ja mit Kosten verbunden und Ressourcen. Also nicht nur jetzt Kosten im Sinne von, dass man da jetzt was Geld für ausgibt, sondern eher Kosten im Sinne von, ich muss reisen, ich habe Übernachtungen, ich habe Reisekosten, ich habe eine Ressource, die ich anderweitig nicht einsetzen kann. Also das ist ja dann durchaus jetzt nicht einfach auch mal geschenkt, dass man in solch einem Normungsgremium drin sitzt. Und deswegen macht da ja auch nicht jeder mit, sondern eben höchstwahrscheinlich die Größeren, die sie es halt leisten können. Und die haben sowieso schon eine gewisse Marktmacht, die sie an der Stelle eben dann stärken können. Und sie schreiben sich, wenn du so möchtest, schreiben eigentlich die Großen dann die Regeln vor, im wahrsten Sinne des Wortes, die dann die Kleineren im Markt dann einzuhalten haben. Das ist dann so. Aber da kann das, also ist mein persönlicher Eindruck. Ich will nicht sagen, dass er richtig ist, aber an der Stelle, sage ich mal, kann ich mir das so vorstellen, dass das eben eben ja dann vom Markt her dann natürlich kommt. Und das war ja auch das, was du meintest, jetzt sind auf einmal die Skateboards nicht mehr mit drin. Ja, wenn natürlich kein Hersteller von Skateboards da mitmachen kann, ich will jetzt nicht sagen, dass er es nicht möchte, vielleicht kann er es einfach nicht aus Grund von Ressourcengründen, dann ist es schade, aber dann wird halt das Skateboard nicht mitgenommen, was aber, wie ich ja schon vorhin ausformuliert habe, nicht unbedingt jetzt das Todesurteil sein muss. Ja.
Es ist mir, wie sage ich es jetzt, wir haben ja, sagen wir mal, ein schönes Beispiel, das ist ja die 168/2013-Norm, die gilt ja für viele Fahrzeuge. Also das wäre jetzt hier wirklich mal ein gutes Beispiel zu sagen, so funktioniert es. Also da ziehen ja viele, also da sind die, werden ja die Fahrräder oder die Pedelecs mit abgedeckt und das geht ja auch so ein bisschen in die E-Scooter-Richtung, oder? Verstehe ich jetzt richtig? Also diese Basis hilft.
Von welcher Norm sprichst du gerade? Wovon? Du, ich habe mir, wie gesagt, ich habe jetzt mal die PLEF-Norm angeschaut. Welche hast du jetzt im Kopf?
Na, die 168/2013, also die damals die 2, 3 und glaube 4-rädrigen Fahrzeuge regelt. Also die gibt es ja schon eine Weile und die ist ja nun Grundlage für viele.
Ja gut, aber das hat damals ja auch nur den Herstellern erstmal geholfen, weil trotzdem musste ja jemand sagen, ein Fahrrad oder ein motorisiertes Fahrrad darf nur so schnell fahren. Das hat ja nicht der Normenschreiber getan, das war ja der Gesetzesgeber. Also da hat die Norm schon geholfen, um Standards zu kriegen, wie viel Platz brauchst du, um dass du einen Akku reinstecken kannst, wo kommt der hin, wie kommt der hin. Ich kenne jetzt die Norm nicht, natürlich nicht, kenne ja nicht alle Normen, aber grundlegend kann ich mir schon vorstellen, dass es da eben auch, sage ich mal, Standards gibt für 1, 2, 3, 4 oder 2, 3, 4-rädrige Fahrzeuge oder was du gerade sagtest. Dann wird es wahrscheinlich für die einzelnen Rubriken dann halt schon eben auch wieder Größen, Maße und dergleichen geben. Und so würde ich das jetzt auch in die PLEF dann schon ummünzen können. Aber grundlegend, sage ich mal, ist das Ergebnis für den Anwender eines solchen Fahrzeugs dann eher aus dem Gesetz gekommen, als dass man dann eher, sage ich mal, eine Norm hergenommen hat. Weil die Norm, wie gesagt, keinen Gesetzescharakter hat. Aber über die Marktmacht, da bin ich ganz bei dir, über die Marktmacht, wenn jetzt, sage ich mal, ein großer Hersteller Normen mitschreibt, dann eben auch sagt, was passiert, ist die Marktmacht an der Stelle natürlich auch ein Stück weit noch gegeben. Und inwieweit das dann später auch zur, sage ich mal, Gesetzesfindung oder Mitbestimmung dann mitgetragen werden kann, das weiß ich nicht. Da stecke ich nicht mit drin.
Also siehst du jetzt nicht so diesen Automatismus, jetzt haben wir eine Norm und jetzt kriegen wir demnächst dann auch eine Verordnung. Also
naja, eine Verordnung musst du halt auch unterscheiden. Das ist ja, eine Verordnung hat ja Gesetzescharakter. Also da müssen wir vielleicht nochmal kurz unterscheiden. Also eine Richtlinie wird europäisch erlassen und die wird dann national in den einzelnen Ländern in zum Beispiel das Produktsicherheitsgesetz überführt. Eine Verordnung ist schon das Gesetz. Zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, die ja vor ein paar Jahren im Mai rauskam, vorletztes Jahr war es. So, das kam auf europäischer Ebene als Verordnung raus. Das heißt, da hat Deutschland nicht noch zusätzlich irgendwelche Gesetze, sage ich mal, mit erlassen, sondern es ist halt die Verordnung 1:1 zu sehen. So, die Verordnung, die du jetzt gerade, glaube ich, angesprochen hast, die ist ja vom Bund, glaube ich, erlassen worden, eben für die Elektrokleinstfahrzeuge. Das heißt, das ist eine nationale Verordnung. Was wir bräuchten und was wahrscheinlich am schwierigsten zu erreichen ist, aber das Effizienteste wäre, nicht eine Verordnung für die Datenschutzgrundverordnung, sondern eine auf europäischer Ebene Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge, mit oder ohne Lenkstange. Das wäre das oberste Ziel. Wenn wir das hinkriegen könnten, also wer sich wer Verbindungen nach Brüssel hat und sowas, sage ich mal, anstoßen kann, Das wäre natürlich ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn sich da noch
aber findet, weil sticht da jetzt ober unter? Also gilt da, wenn jetzt EU sagt, okay, wir machen jetzt hier für alle Mitgliedstaaten eine EKF-Verordnung, also ich würde jetzt sagen, Deutschland würde jetzt den Finger geben und sagen, wozu? Brauchen wir da gar nicht, wir haben da eine tolle Verordnung.
Ja, ist ja okay, dann redet Deutschland nicht mit. Dann werden es andere Länder auf europäischer Ebene ändern. Aber soweit ich es weiß, wenn wir europaweit eine Verordnung hätten, dann gilt das und würde unter Umständen dann nationale Vereinbarungen ablösen. Das heißt, dass dann durchaus mit einer europäischen Verordnung, die zum Beispiel für Elektrokleinstfahrzeuge mit und ohne Lenkstange zum Beispiel wäre, die bis 25 km/h fahren dürften, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann die Verordnung, die dann halt der Herr Scheuer auf den Markt gebracht hat, dann durchaus in Wirkung eben verliert, weil sie dann eben ja nur national gilt und nicht europaweit. Und ich sag mal, dann hätte man halt auch, sage ich mal, dieses ganze Gedöns, in Frankreich darfst du das, in Österreich das, in Deutschland wieder was anderes und die Schweiz ist mit bilateralen Abkommen irgendwo dazwischen. Ja, also das ist ja irgendwo immer so ein bisschen ja, pro Land zu sehen. Und ich möchte halt auch vielleicht einfach mal, wenn ich in Urlaub fahre, nicht überlegen, in welchem Land bin ich, weil das ist ja gerade der Vorteil, den ja die ganze EU die letzten Jahre über den europäischen Wirtschaftskreis gemacht hat. Ich habe ja letztlich eben durch Schengener Abkommen und so weiter, habe ich ja letztlich keine Grenzen mehr. Ich habe einen freien Markt, Warenverkehr und. Und ich habe auch als Bürger, sage ich mal, der Europäischen Union, ich möchte mich gar nicht hier als Deutscher hinstellen, sondern als europäischer Bürger, möchte ich einfach dieses ganze Ländergehickhacke nicht mehr haben. Ich möchte, wenn ich im Urlaub bin, mir nicht überlegen, wo warst du, wo bist du, jetzt muss ich mir noch Gesetze lesen. Ich möchte mich auf mein schönes Einrad stellen und ich möchte einfach die Natur genießen und einfach mal eine Stunde irgendwo den Weg entlang fahren und die Aussicht genießen. Und das, sage ich mal, wird es wahrscheinlich in der Form nur geben, wenn wir es schaffen, europaweit auf europäischer Ebene eine Verordnung durchzukriegen. Nicht, bitte keine Richtlinie. Ich möchte europaweit keine Richtlinie haben, weil die muss ja national wieder in Gesetze überführt werden. Da kann wieder jedes Land machen, was es will. Es muss eine Verordnung auf europäischer Ebene her. Das ist meine persönliche Meinung. Und nur dann kriegen wir es einheitlich in Europa geregelt. Sonst hast du immer Schluss. Die einzelnen Länder.
Ja, so ist es. Ein schönes Schlusswort. Kann ich leider nicht ändern. Rufen wir nächste Woche nochmal Ursula von der Leyen an und fragen nach.
Es ist das genau, so ungefähr. Ja, das wäre wahrscheinlich der Weg. Und dann brauchen wir uns auch nicht.
Sicherlich ja nichts zu tun haben gerade.
Nö, sag du, das können wir ja zu Ihrem Problem vielleicht machen. Nein, aber grundlegend, sage ich mal, um nochmal vielleicht zu schauen. Also die Norm, sage ich mal, ist schön. Ich finde super, dass es eine gibt. Ich bin jetzt wirklich nicht gegen die Norm. Ich finde es auch super, dass die Hersteller hier ein Rüstwerkzeug, ein Werkzeug wirklich kriegen, um hier zu standardisieren, wie du es angesprochen hast. Wir haben es bei den Fahrrädern zum Beispiel gesehen, das hat sehr viel bewirkt. Ich bin der Meinung, dass diese Norm auch viel bewirken kann, aber eben nicht unmittelbar für uns, die auf Einrädern, Skateboards oder was immer fahren, sondern eher mittelbar über längere Zeit, weil wir werden mit Sicherheit, um dass es uns endlich in Europa mal gleich geht in allen Ländern mit diesen Elektrokleinstfahrzeugen, meine Meinung, europaweit eine Verordnung wäre das, was es wirklich regeln könnte. Ja, und was es bedeutet, das loszutreten, habe ich keinen Plan. Was das bedeutet an Arbeit und Zeit und Ressourcen, kein Plan. Aber das wäre, sage ich mal, mit dem, was ich aus meinem Berufsleben her kenne, das Einzige, was uns, sage ich mal, in Europa länderübergreifend einen einheitlichen Standard in Form von Vorgaben juristischer Natur wirklich helfen würde.
Gut. Meine Regie winkt schon.
Nee, das stimmt überhaupt
jetzt,
nicht. Also,
wenn wir jetzt nicht alle schon, wenn wir nicht jetzt alle schon restlos verwirrt haben, werden wir jetzt einfach die Abschlussfrage stellen. Euer persönliches Highlight, Ben. Welches war es denn in diesem Jahr? Da wir jetzt ja so kurz vor Weihnachten und Silvester stehen, aus EKF-Sicht.
Aus EKF-Sicht. Mein persönliches Highlight dieses Jahr. Ich habe es darauf anlegen lassen, dass mich das Ordnungsamt anhält und ich wollte gucken, was sie tun. Und diese Erfahrung, die ich damit erreicht habe, das war eigentlich so mein EKF-Highlight dieses Jahr. Also ich bin bewusst in solch eine Kontrolle mal reingefahren, um zu gucken, was mein Wortgeschick hergibt und wie die Stadt drauf ist. Und sagen wir es mal so, ich habe jetzt eine Antwort, ich werde es nicht nochmal tun, zumindest nicht freiwillig, aber ich weiß jetzt, woran ich bin. Und das war mal mein persönliches Highlight dieses Jahr.
Naja, ist auch schön. Ja.
Fällt mir gerade so ein, wie hieß der Film damals, Der Gefahrensucher, der mit dem Helm da durch die Bronx gerannt ist. Also, ich weiß nicht, mir fällt der Rat nicht ein. Das kam mir gerade so in den Kopf. Aber gut, ich denke, da draußen werden jetzt einige ein bisschen verstört gucken und sagen, wer macht denn sowas freiwillig? Aber gut, also warum nicht? Wenn man da was mitnimmt und sagt, jetzt weiß ich mehr, aber du bist jetzt nicht zu einer bösen, harten Strafe verdonnert worden.
Nein, nein. Also ich habe keine Punkte gekriegt. Mein Führerschein wurde nicht abgezogen. Es ist nicht vor Gericht gekommen. Es war letztlich so, dass ich halt in einem Bereich gefahren bin, wo ein blaues Schild mit Passagieren, wollte ich schon sagen, mit Fußgängern, also dieses blaue Fußgängerschild war dann dort gezeichnet. Das heißt, du darfst halt nicht mit Inliner, mit Skateboard oder was auch immer fahren, egal ob es einen Motor hat oder nicht. Und das war der eigentliche Grund, warum sie mich dann angehalten haben, weil sie mich erfahren, also ich war gerade vor mir, war auch ein Fahrradfahrer, den haben sie auch gecasht. Das sind dann 25 Euro gewesen, sag ich mal, ja, weil ich da halt hätte nicht fahren dürfen. Also, alles gut.
Wunderbar.
Ja.
Ja,
Also dann müsst.
dann sage ich danke. Jetzt bin ich dir voll ins Wort gefallen, Ramon, oder?
Ja, nicht so schlimm. Ich wollte nur mal, also Ben hat ja gesagt, wir brauchen jemanden bei der EU, aber vielleicht gibt es ja auch welche aus anderen Ländern, die da in der EU sitzen oder da mitwirken, ja, um so eine Verordnung auf den Weg zu kriegen. Der kann sich ja gerne hier mal melden, ne? Man weiß ja nicht immer, wer zuhört. Ja, vielleicht ist.
Vielleicht gibt es ja sogar schon Ideen, richtig?
Genau, vielleicht gibt es eben halt schon Ideen. Ja, der kann gerne sich an uns wenden über die üblichen Kanäle oder einfach an info@electricempire.de mal schreiben. Vielleicht kommen wir da ja dann irgendwie zusammen und dann kann man darüber auch mal reden. Ja, weil ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die daran denken. Und ich gehe mal davon aus, dass es da auch schon ein paar gibt. Vielleicht muss man das wirklich auch europaweit mal aufziehen. Ich glaube, der Druck bei den anderen, auch mit ihren Regeln oder Richtlinien, die sie da haben, sind sie ja vielleicht auch nicht glücklich. Dann kann man das ja vielleicht mal aufgreifen. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen, Lars. Jetzt darfst du wieder.
Ja, also ich kann jetzt zum Abschluss des Gesprächs einfach nur sagen, Ben, frohe Weihnachten und komm gut ins neue Jahr. Grüß deine Frau von uns beiden.
Genau,
Das
macht es.
ja euch auch
Und wir
eine schöne.
freuen uns auf tolle Ideen und ja, freuen, dass du auch so weiterhin so aktiv im Verband unterstützt, auch im nächsten Jahr, wie du es bisher
Ja,
getan
natürlich
hast.
gerne.
Ja,
Natürlich
und
gerne.
hoffentlich sehen wir uns auch 2021 mal bei irgendeinem der zahlreichen Events, die wir vielleicht machen oder irgendwo. Weil das ist viel 2020 so ein bisschen aus, aber 2021 hoffentlich können wir das dann wieder machen.
Ja, da habe ich euch vielleicht im nächsten Podcast, wenn ich mal wieder dran bin, was zu erzählen. Schauen wir
Ja,
mal,
du bist
vielleicht
ja
kriege ich ja da was.
genau, Ben, du bist ja sozusagen das Sahnehäubchen jetzt für 2020, ne? Du bist im letzten Podcast, ja, kurz vor Jahresende, du bist jetzt das Schmankerl gewesen im Grunde genommen, ne?
Und prognostiziere für nächstes Jahr schon was Gutes für den nächsten Podcast. Siehst du, naja, dann kann
Super.
das doch nur
Ja,
ein gutes Ende nehmen.
perfekt.
Also, dann bleibt ihr mal gesund, habt eine schöne Weihnachtszeit, startet gut im neuen Jahr. Und dann weiter viel Spaß.
Okay.
Macht's.
Ebenso.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Lars, jetzt haben wir den Ben hier nach seinem Highlight 2020 gefragt. Mich würde ja jetzt mal interessieren, was ist denn dein Highlight 2020?
Sicherlich der Freehands-Ride, aber den will ich gar nicht so nach vorne schieben, weil dann heißt es wieder, hör, jetzt sagt er wieder, den hat er organisiert und das ist natürlich sein Highlight. Stimmt ja nicht. Also, wir hatten eine Menge Highlights, auch wenn man es jetzt nach diesem wilden, verrückten Jahr eigentlich im ersten Augenblick gar nicht so richtig sich vorstellen kann. Also ich denke, die Veranstaltung hat von, wie heißt der, Bernd in München,
Bernd, ja.
Verkehrssicherheitsding, also das war super. Also da freue ich mich wirklich für Bernd, dass das halt geklappt hat. Der hat da so viel Herzblut reingesteckt, auch vor allem alle Mitstreiter waren vor Ort und dass das geklappt hat, das war klasse. Dass auch ihr da draußen, die Community, also wir haben es in dem Podcast davor, Barbara und Andreas, die da wirklich immer wieder dranbleiben und anschieben. Ben hat jetzt auch wieder, hat durch Corona jetzt leider seine Veranstaltung jetzt erstmal abblasen müssen, aber der ist auch immer am Anschieben. Und ihr da draußen, ihr habt jeder, wir kriegen immer die eine oder andere Zuschrift, wo es heißt, Mensch, wie kann ich, wie will ich und wie muss ich? Und es klappt immer was. Es ist zwar natürlich immer was Kleines, also wir haben jetzt immer nicht so den Fortschritt, aber es regt sich was. Und deswegen kann ich nur, wie vom letzten Mal, auch an euch da draußen vielen herzlichen Dank, dass ihr eigentlich immer wieder dabei seid und vor allem auch den Podcast einschaltet. Aber jetzt kommen wir mal zu deinem Highlight, Ramon.
Na, du hattest ja jetzt eigentlich alles schon gesagt. Also, die hätte ich jetzt auch gewählt. Ich würde mal sagen, also Bern mit Theresienwiese, das war wirklich schön. Also, da habe ich auch die Fotos und alles gesehen. Das war wirklich sehr schön. Wunderbar. Auch der Freehands Ride war auch wunderbar. Ich fand eigentlich auch, die Demos sind immer wieder irgendwie trotzdem irgendwie in meinen Highlander. Da braucht man eigentlich gar nicht eine besonders hervorheben. Die irgendwie gemacht worden sind, sind immer irgendwie Highlight, weil man so viele Leute da auch dann trifft, mit denen man irgendwie nur geschrieben hat oder so. Da kommen manchmal Leute auf einen zu und sagen, Mensch, du bist doch der und der und wir haben doch da letztens, und sagst du ja. Und wer bist du? Ach, du, und ne, da kommt man, finde ich immer, das ist immer sehr schön, wenn man denn auch in das Gespräch kommt, ja. Ja, aus Mitgliederverwaltung würde ich vielleicht sagen, also wir haben eine gute dreistellige Mitgliederschaft, ja, und die stetig wächst. Und das ist sehr schön. Das ist so, würde ich sagen, 2020 mein Highlight, würde ich sagen, zu wachsende Mitglieder. Ja, weil
Also,
die immer auch,
wer hätte das gedacht, dass wir
ja.
schon dreistellig werden?
Ja, das
Also
hätte.
damals, als wir am Tisch alle zu siebt oder zu acht saßen, haben wir gedacht, naja, gut, wenn wir jetzt die 50 reißen, dann ist es ein super Ding und jetzt sind wir schon dreistellig und dann
Ja,
geht es
also.
wirklich weiter nach oben.
Und
Toll.
Und das auch, also weil es auch so Unterschiede sind, junge, ältere Leute, ja, die auch neuen Spirit da irgendwie auch hinkriegen, ja. Also wenn man mit denen so ein paar Mails hin und her schreibt, ja, die dann sagen, ach, könnt ihr nicht noch das und dies und jenes mal machen, das finde ich super. Also das macht dann schon Spaß. Manches kann man nicht immer erfüllen sofort, aber da können wir ja dann nächstes Jahr dann dran arbeiten, wenn wir dann unsere Mitgliederversammlung dann vielleicht machen. Das wäre dann mein Highlight schon für 2021, die Mitgliederversammlung, glaube ich. Ich glaube, nichts anderes kann man dann, glaube ich, noch toppen. Es sei denn,
das wird interessant. Also ich denke, wenn da wirklich jetzt alle online kommen, ich denke, da nimmt sich ja jeder ein bisschen vielleicht sogar eher Zeit, als zu sagen, oh, die machen jetzt eine Mitgliederversammlung in Hannover, ich komme aus Freiburg, da fahre ich nicht extra hin. Mhm. Aber wenn man es online macht, da ist man in Klick dabei. Und das wird bestimmt eine interessante Sache. Und ja, da hast du recht. Also vor allen Dingen ist es ja auch für einen selbst. Ja, man macht so viele Dinge das erste Mal und es geht. Ja, ja, wir kommen voran und toi, 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 nehmt euch, sagen wir, die Motivation, den Mut und macht einfach mit, wenn ihr eine Idee habt. Also ich kann euch nur herzlich dazu einladen, selber mal was in die Hand zu nehmen. Siehst du, schöner Punkt mit dem herzlichen Einladen. Wir waren ja letztens, da warst du eben nicht mit bei. Als es noch so etwas ging, waren wir Flemingsgate, haben wir mal einen Group Ride gemacht. Mhm. Das ist ja für den, der es nicht kennt, das ist ein Stück raus aus Berlin, so ich glaube 30, 40 Minuten, im Nute-Urstromtal. Und da gibt es einen super ausgebauten, ist ein Fahrradweg, also asphaltiert, ich weiß nicht, 5-6 Meter breit und es geht kilometerweit in die eine Richtung, kilometerweit in die andere Richtung. Und wir haben da wirklich ein richtiges Happening draus gemacht. Es gab Erbsensuppe, wir haben uns auf dem Parkplatz mit Abstand getroffen, haben uns unterhalten, haben mehrere Rides gemacht. Leider musste ich dann laufen, weil ich es mit meinem Akku ein bisschen übertrieben habe. Und die anderen sind die Einradfahrer wieder mal. Die haben ja wieder ohne Ende Akkuleistung. Ich leider nicht mit meinem Board. Aber jetzt habe ich ja nachgearbeitet mit meinem Reparatur Extended Range Akku. Das nächste Mal kann ich jetzt auch länger fahren. Aber sowas ist zum Beispiel auch parallel zu den Demos so ein Group Ride mal, wie man es, also wenn es jetzt im nächsten Jahr wieder etwas besser wird mit dem Treffen und den Corona-Situationen, kann ich das jedem mal empfehlen, neue Leute kennenzulernen, den Austausch zu suchen und wenn man vielleicht alleine irgendwo sitzt bei sich, den zweiten, dritten kennenzulernen, der einem dann unterstützt, wenn man eine Idee hat.
Ja, das hört sich gut an. Ich habe es auch wieder da, auch nur von den Fotos gesehen.
Ja, nächstes Mal kommst du mit. Also wie gesagt, kann man ja eine Fahrgemeinschaft machen und dann kann ich ja mal mit deinem tollen Elektroauto fahren.
Ach ja, jetzt auch noch so schöner. Ist es schon ein Spin-off jetzt? Kann man da schon sagen, dass es ein Spin-off war? Ja.
Ja, das wird so eine Sache. Das machen wir im nächsten Jahr da. Da kann man ja fast eine eigene Sendung machen.
Oh, ich glaube auch, ja.
Ein Running Gag. Apropos Sendung. Wer ihn noch nicht kennt, ich muss wieder mal Werbung machen für den E-Talk, weil wir werden jetzt am Montag, den 21.12., machen wir dann eine neue Sendung über das One Wheel, das Fahrzeug, was wir noch nicht hatten. Wir hatten ja die Einräder, wir hatten das Skateboard und jetzt reden wir über Leute, die ein One Wheel fahren. Zusammen mit Nelson und Gästen und mir. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Und wir werden dann auch noch eine Sondersendung machen in diesem Jahr. Da gibt es dann auch noch was, das kann ich kurz mal erwähnen. Wir haben ja darüber, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, vielleicht in der einen WhatsApp- oder Telegram-Gruppe, Facebook-Gruppe, wo auch immer. Wir haben ja jetzt ein ganz trauriges Beispiel, dass ein Einradfahrer jetzt ins Gefängnis soll für 3 Monate, weil er jetzt des Öfteren angehalten wurde. Und ich war skeptisch über die Situation, aber wir haben uns dann entschieden, Nelson und ich, wir reden einfach mal mit dem Don und laden ihn in eine Sendung ein. Und das wollten wir natürlich noch schnell machen. Und dementsprechend werden wir dann am 28.12. zusammen mit dem Don einen kleinen Talk machen. Und da könnt ihr dann online mit dazukommen und auch vielleicht eure Fragen stellen, eure Eindrücke zu der Situation mal kundgeben. Ja, ich freue mich drauf und auch auf euch, wenn ihr entsprechend Gäste seid.
Ja, schön, aber also ist es deine letzte Sendung dann oder gehst du dann, also Podcast ist heute der letzte für dieses Jahr, ne?
Ja.
E-Talk, also der letzte.
Also ich habe jetzt ja so gesehen noch 2 Sendungen, also eng gestrickt, also 21. und 28. dann Und wer es eben jetzt verpasst, weil er den Podcast jetzt, weiß ich nicht, gerade im Sommer 2021 hört, es ist ja natürlich alles bei YouTube, bei Nelson im Kanal zu finden. Mhm. Wir haben dafür auch eine Playlist. Die gibt es dann auch wieder unten in den Kommentaren unter dem Podcast. Ramon pusht ja immer alles rein. Mhm. Ist er ja sehr löblich unterwegs. Und weil ich gerade Gäste sage, wir haben natürlich auch wieder einen Termin beim BMVI im nächsten Jahr, am 2.2. dürfen wir als Bundesverband wieder an dem nächsten E-Scooter-Austausch teilnehmen. Ich bin gespannt.
Virtuell aber wieder, ne?
Online.
Ja, genau.
Aber wir werden uns mal wieder darüber unterhalten, was es denn Neues gibt. Und vor allen Dingen interessiert mich auch brennend, wer denn jetzt so wieder als Gast dabei ist. Ob es mal ein paar neue Leute gibt oder ob nun die üblichen Verdächtigen mit dabei sind und sich den Ball hin und her spielen.
Ja, da bin ich auch gespannt, muss ich auch sagen. Haben wir denn schon Termine? Das war jetzt der einzige, ne? Ich habe auch noch nicht viele Termine für 2021 gesehen, aber das war einer der wenigen, die da kamen.
Ja, aber ich habe einige jetzt bei uns, um jetzt mal da wieder so ein bisschen Verbandwerbung zu machen. Wer bei uns Mitglied ist, kriegt die Termine natürlich alle sofort direkt mit im Willkommensbereich in unserem Intranet. Da trage ich dann, soweit mir möglich und mir bekannt, alle Termine ein. Wir hatten uns beide ja letztens auch ausgetauscht, ob wir nicht online jetzt mal einen entsprechenden Kalender auf der Webseite bauen, um dann einen Group Ride reinzusetzen oder die nächste Demo oder es gibt ja immer mehr Veranstaltungen. Und wenn man denn einen zentralen Punkt hat, wo man sich da trifft und austauschen kann, ist das schön, wenn man eine Webseite dazu hat.
Genau, 2021 werden wir das machen wahrscheinlich.
Ja. Also da planen wir noch, jetzt müssen wir ja noch ein bisschen Weihnachten feiern, in einer anderen Art und Weise. Aber ich denke, es kann trotzdem besinnlich sein.
Genau, und den Podcast machen wir nächstes Jahr auch wieder weiter, ne? Hören wir nicht auf.
Ja, müssen wir. Wir kriegen ja immer so viel Zuschriften. Und apropos Zuschriften, jetzt klärst es doch mal auf. Ist es denn jetzt unsere Folge 15 oder ist es jetzt Folge...
Ja, warte, denn also wenn du es jetzt so genau wissen willst, dann muss ich hier kurz mal online gucken.
Zähle ich ja immer falsch, wenn ich jetzt
zähle. Ach ja, stimmt, da war ja so eine... von dem letzten Podcast, ja. Da ist ja jemand richtig hartnäckig... gewesen und hat gesagt, das stimmt doch gar nicht, was ihr erzählt. Das war, glaube ich.
Ja, was die Leute sich so festhalten.
Eine junge Frau war das, glaube ich. Ah, falscher Finger. Was haben wir denn hier? Lass uns doch mal kurz gucken. Also, ich schätze mal, wir haben. Jetzt habe ich, glaube ich, falsch geklickt. Nee.
Wir warten hier alle.
Ja, dann überbrücken wir das mit Wartemusik oder dergleichen.
Arschlmusik.
Es ist Folge 15 gewesen. Dann ist das heute Folge 16. Und warum ist das Folge 15 beziehungsweise heute Folge 16? Weil wir ja ein Klage-Spezial gemacht haben, was wir eigentlich als Spezial genannt haben, aber dennoch als weitere Folge sozusagen dazu genommen haben. Und dann war noch was. Es müssen zwei gewesen sein. Wir haben noch mal irgendwas gemacht.
Dann haben wir das jetzt ja geklärt. Es ist nun Folge 16, die wir heute hier zusammen gesprochen haben und mein Glühwein ist kalt. Ich bin jetzt so gut wie gar nicht zum Trinken gekommen. Jetzt muss ich mir den doch nochmal in die Mikrowelle stellen.
Ja, geht mir ähnlich.
Ja, don't drink and talk, wie man so schön sagt.
Ja, aber es muss auch sein. Ja, was bleibt uns eigentlich noch zum Schluss zu sagen, außer ein riesengroßes Dankeschön an alle Mitglieder, an alle Hörer, an alle Supporter, an jeden, mit dem wir irgendwie was zu tun hatten und was gemacht haben, an die Leute, die bei der Demo oder eine Demo organisiert haben, Demo mitgewirkt haben, die Warnwesten verteilt haben oder Pfeifen verteilt haben oder Flyer oder Aufkleber oder Buttons produziert haben, da können wir eigentlich nur Danke sagen für 2020.
Richtig, bleibt uns treu. Wir machen 2021 so weiter und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir hatten ja jetzt genug Zeit, in uns zu gehen, weil wir ja nun oft im Homeoffice oder in der Quarantäne gesessen haben. Und vielleicht hat der eine oder andere auch einen super Plan entwickelt für 2021, wie er sein Fahrzeug oder unsere Fahrzeuge nach vorne bringt. Und somit, denke ich, haben wir, die Welt steht uns offen, um endlich legal fahren zu können. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch und vor allen Dingen für euch alle da draußen, bleibt bitte gesund.
Genau, und wir hören uns dann mit dem Folge 17 Podcast dann im Januar sicherlich wieder, wenn es dann wieder was zu berichten gibt und wir alle gesund und munter sind und vielleicht, ach nee, da gibt es die Impfungen noch gar nicht, ne? Die kommen erst, ach, die fangen doch schon dieses Jahr an, ne?
Ja, ja, aber da haben wir beide das Alter nicht
für. Ach ja, stimmt, ja. Naja, gut, also müssen wir noch warten. Also sind wir dann wahrscheinlich auch noch nicht geimpft, aber schätze ich mal, 2021 wird auch das Impfjahr werden.
Richtig. Also, macht's gut, Nachbarn.
Genau.
Beste Grüße aus Berlin.